Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Wie haben die Tschechen und die Deutschen in der Grenzregion des Böhmischen Waldes vor Jahrhunderten gelebt? Welche Wandlungen im Zusammenleben gab es im Laufe der Zeit? Wann wurden die Grenzen zum ersten Mal geschlossen? Nach den Antworten auf diese Fragen sucht eine zweisprachige Ausstellung, die in Domažlice zu sehen ist. Kristina Pinkrová hat die Schau Achtung Grenze zusammengestellt. 2020 hat sie bereits einen gleichnamigen Bildband herausgegeben. Die Historikerin erläutert, wie sie und ihre Kollegen vorgegangen sind.
Wir haben das Thema aus dem Blickwinkel der Grenzen behandelt. Wir wollten nicht die einzelnen historischen Ereignisse ausführlich beschreiben, sondern konzentrierten uns auf die Grenze, ihre Bedeutung und ihren Wandel. Die Ausstellung ist in 10 Abschnitte gegliedert, die verschiedene Zeitepochen darstellen.
Die Ausstellung beginnt mit der Prähistorie und endet mit der Zeit nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. In der Urgeschichte existierte noch keine Grenze, weil es auch kein Staatsgebilde gab. Es habe jedoch Naturgrenzen gegeben, merkt Kristina Pinkrová an. Während der Führungen durch die Schau stellt sie ihren Worten zufolge die Frage, ob es den Menschen auf dem Gebiet des heutigen Westböhmens und Bayerns damals genauso ging und ob es dafür Beweise gibt. Und hier die Antwort.
Es gibt dieselben Grabhügel in Westböhmen und im bayerischen Grenzgebiet. Dies ist für uns einer der Beweise, dass die Menschen die Verstorbenen auf dieselbe Weise bestatteten. Sie benutzten dieselbe Art der Keramik, die in den Grabhügeln gefunden wurde.
Für jede der dargestellten Zeitepochen gäbe es etwas Typisches, sagt die Expertin. Sie habe versucht, immer einen Gegenstand oder ein Ereignis in den Fokus zu stellen, so Pinkrová.
In diesem Fall ist es eine Kopie des Wagens von Milavce, der Originalfund wird im Prager Nationalmuseum aufbewahrt. Es handelt sich um einen Gegenstand aus der Bronzezeit. Der Wagen hat eine grüne Patina. Da wir wissen, dass Kinder archäologische Funde eher hässlich finden, weil alles braun, grau oder grün ist, ließen wir eine Kopie des Wagens kreieren, aber in der Form, wie er in der Urzeit ungefähr ausgesehen hat. Der Wagen ist also in vollem Glanz. Medienbesuchern diskutieren wir darüber, wozu der Gegenstand dienen konnte. Da wir es aber bis heute nicht wissen, können eigentlich alle Hypothesen stimmen.
Im nächsten Teil der Ausstellung wird das Leben im Grenzgebiet im Frühmittelalter beschrieben. Kristina Pinkrová dazu.
Ein wichtiger Moment für die böhmische Seite ist die Schlacht bei Brudek. Im Zusammenhang mit der Schlacht werden zum ersten Mal in der Dalimil-Chronik die Choden erwähnt. Bis heute wissen wir nicht, wo sich die Schlacht bei Brudek abspielte. In Frage kommen 3 Möglichkeiten. Erstens die Bezeichnung Brudek bei Všerubi, die vom Historiker František Palacký stammt. Aber diese Möglichkeit wird heutzutage eher für unwahrscheinlich gehalten. Die Archäologen sind der Meinung, dass es um Pasečnice nahe Domažlice ging. Und schließlich kommt die Möglichkeit in Frage, dass es nahe dem Kloster Pevoň war. Wenn man sich die Landkarte anschaut, liegen die Orte etwa 33 Kilometer voneinander entfernt.
Die Choden waren freie Bauern, die direkt dem König unterstellt waren. Sie wurden beauftragt, die Grenzen zu schützen. Es ist jedoch unklar, ob das schon im 11. Jahrhundert so war, als die Grenzen an Bedeutung gewannen. Die Privilegien der Choden stammen erst aus dem 14. Jahrhundert. Auf bayerischer Seite gab es Pinkrová zufolge keine dem König oder einem Fürsten unterstellten Bauern, die mit dem Grenzschutz beauftragt gewesen wären. Um diese Aufgabe kümmerten sich laut der Expertin die Bürger von Furt im Wald und wurden dafür bezahlt. Wie sah sonst das Leben in Bayern und in Westböhmen im Grenzgebiet im Frühmittelalter aus? Christina Pinkerova.
Die Keramikfunde sehen fast identisch aus. Die Städte entwickelten sich nach denselben Prinzipien. Gezeigt werden hier die Grundrisse von Domažlice und Furt im Wald. Sie unterschieden sich voneinander dadurch, dass Domažlice als eine königliche Stadt eine Befestigung aus Stein hatte, während Furt im Wald eher als eine Zollstation wahrgenommen wurde. Die Stadtbefestigung dort war bedeutend bescheidener und aus Holz.
Jede Zeitepoche wird in einer in der Kreisform gestalteten Ausstellung behandelt, wobei auch den Außenseiten des Kreises immer noch einige Details ergänzt werden.
Wenn der Besucher diesen Teil überspringt, passiert nichts. Falls ihn die jeweilige Zeitepoche jedoch mehr interessiert, kann er länger bleiben und sich mit den erweiterten Informationen bekannt machen. Hier wird beispielsweise erklärt, wer die Hoden waren. Ich halte zudem für wichtig, dass ein Teil der Besucher Orte besichtigen wird, auf die wir hier aufmerksam machen. So laden wir in den Geschichtspark Bernau-Tachow ein. Dort wurde nach den Prinzipien der experimentellen Archäologie ein frühmittelalterliches Dorf gebaut. Mich fasziniert daran die Tatsache, dass dort nicht nur die fertigen Bauten zu sehen sind, sondern dass man den Entstehungsprozess vor Ort beobachten kann.
Eine Grenze, die noch schwerer zu überwinden war als die Landesgrenze, war im 15. Jahrhundert die Glaubensgrenze, erzählt Christina Pinkerova. Die Ausstellung konzentriert sich im weiteren Teil auf die Hussitenbewegung.
Die Hussiten galten auf bayerischer Seite als diejenigen, die gekommen sind, um zu rauben und zu morden. Auf böhmischer Seite überwog die Vorstellung von den Hussiten als Kämpfer für ihren Glauben. Ein Ausdruck der Auseinandersetzungen, in deren Mittelpunkt der Glauben stand, ist die Geschichte der Madonna von Lovchim. Die Legende ist erst im 17. Jahrhundert entstanden. Der Legende nach soll eine fromme Bäuerin eine Figur der Mutter Gottes in den Wald auf bayerischer Seite gebracht und dort versteckt haben. Ein Hussitenhauptmann hat sie jedoch gefunden und das Haupt der Figur mit seinem Schwert gespalten. In dem Moment kam Blut aus dem Kopf heraus. Und es kam zugleich zu einer Bekehrung des Hussiten. Als man nach den Hussitenkriegen versuchte, die Madonna an ihren ursprünglichen Standort in Lovchim zu bringen, ist die Figur immer an den Ort im Wald zurückgekehrt, wo sich das Wunder abspielte. Dort entstand anschließend der Wallfahrtsort Neukirchen beim Heiligen Blut. Dieser ist etwa 15 Kilometer von Lovchim entfernt.
Jahrhundertelang pilgerten Deutsche und Tschechen gemeinsam nach Neukirchen. Die Wallfahrtstradition auf tschechischer Seite wurde nach der Wende von 1989 wiederbelebt. In einem Jahr wird aus Lovchim nach Neukirchen gepilgert, das nächste Jahr umgekehrt. Von Deutschland nach Böhmen.
Die Originalfigur befindet sich in Neunkirchen, eine Kopie in der Kirche in Lovchim. Die älteste Legende über die Madonna von Lovchim stammt von einem deutschen Priester.
Auf zwei Orte, die mit den Hussiten verbunden sind, wird in der Schau aufmerksam gemacht. Auf dem Hügel Baldorf steht ein Denkmal in Form eines großen Kelchs, das an die Schlacht bei Domažlice erinnert. Und in Kotna Šumavě soll Kardinal Cesarini, der Gesandte des Papstes war, bei der Flucht vor den Hussiten seinen Hut verloren haben. Die Expertin.
Davon, dass diese Legende nicht vergessen wurde, zeugt die Tatsache, dass Kardinal Duka, der 2018 an der St. Laurentius-Wallfahrt in Domažlice teilnahm, damals dem Bürgermeister der Stadt seinen Hut schenkte, als Andenken an die Ereignisse von 1431. Ich hielt es für schade, dass der Hut im Rathaus liegt. Wir zeigen ihn darum hier in einer Vitrine.
Jede der Zeitepochen wird noch durch ein fiktives Gespräch zwischen Personen illustriert, die auf den beiden Seiten der Grenze lebten. Das Gespräch wird in beiden Sprachen geführt.